Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast. Es ist Montag, der 23. Juni 2025, kurz nach 22 Uhr deutscher Zeit. Das heißt, die Börsen schon im wohlverdienten Feierabend. Die Kryptos handeln natürlich immer noch 24/7 durch. Und ja, wir hatten zuletzt spannende Handelstage, muss man sagen. Am Freitag, dem 13., also vor 10 Tagen, hat ja Israel seine Attacken auf den Iran begonnen. Und über das Wochenende haben sich die Amerikaner da angeschlossen und haben da ihre stärkste konventionelle Bombe, insbesondere auf die Atomanlage in Fordo, abgeworfen, um diese zu zerstören. Laut dem Weißen Haus, laut Donald Trump, hat das auch funktioniert. Insgesamt ist man sich da noch nicht so sicher, aber man muss auch sagen, auf der einen Seite ist es natürlich sehr schwer, ein solch gut geschütztes unterirdisches Ziel anzugreifen. Auf der anderen Seite, es geht da eben um Urananreicherung und das sind halt dann auch Präzisionsgeräte, die da im Einsatz sind. Da darf es also nicht zu größeren Erschütterungen und so weiter kommen. Und ich denke, dass das doch passiert sein könnte, so dass das iranische Atomprogramm definitiv einen Knacks bekommen hat. Es hieß ja, dass der Iran aber das angereicherte Uran zuvor abtransportiert hat. Das ist natürlich möglich, das muss man abwarten. Heute gab es dann eine Attacke des Iran auf amerikanische Stützpunkte, beziehungsweise auf einen amerikanischen Stützpunkt soll es am Ende gewesen sein. Zwischenzeitlich hieß es auch, im Irak sei man angegriffen worden, aber mittlerweile ist wohl klar, nur in Katar. Und da gab es dann auch US-Medienberichte dazu, dass Iran die katarischen Behörden vorab informiert habe, damit es dazu möglichst keinen Schäden kommen könnte. Dazu passt dann auch, dass Katar etwa 20 Minuten, bevor der iranische Angriff dann begonnen hat, den Luftraum gesperrt hat. Also es gab dann auch im Prinzip keine Opfer, denn die Raketen wurden von der katarischen Flugabwehr dann auch unschädlich gemacht, sind nicht auf dem US-Stützpunkt eingeschlagen. Und iranische Offizielle, wie gesagt, haben US-Medien gegenüber ausgesagt, der Iran habe reagieren müssen, habe einen Vergeltungsschlag durchführen müssen, aber man wollte ihn so durchführen, dass möglichst nicht viel Schaden entsteht, so dass weiter Verhandlungslösungen möglich bleiben würden. Und da bin ich dann auch jetzt beim aktuellen Thema. Zuletzt der Ölpreis ja stark nach oben geschossen. Man sieht das ja auch teilweise schon an den Tankstellen. Und es wird ja immer wieder über eine Blockade der Straße von Hormuz in den Medien philosophiert, selbst in bei T-Online und so weiter. Und meine ganz klare Meinung dazu ist, dass das alles viel Getöse ist, Mediengetöse, typisches Mediengetöse. Da wird dann Panik verbreitet. Am Ende wird da nicht viel rauskommen. Natürlich, man kann sich auch mal irren. Ich hätte seinerzeit auch nicht unbedingt gedacht, dass Russland wirklich die Ukraine attackiert. Aber hier muss man sagen, ist die Lage dann doch etwas anders. Denn durch die Straße von Hormuz, das ist richtig, gehen etwa 20% des weltweiten Öls. Also der ganze Handel würde damit natürlich lahmgelegt. Und natürlich würden dann auch Staaten wie Saudi-Arabien und andere getroffen, aber eben auch der Iran selbst, denn auch der verschifft, ich glaube 1,5 Millionen Barrel waren es zuletzt, durch die Straße von Hormuz. Und wenn er die blockiert, dann wird er mit Sicherheit auch seine eigenen Schiffe da nicht einfach durchfahren lassen können. Und dementsprechend würde dann auch dieser Handel eingeschränkt oder zum Erliegen kommen. Und das wiederum würde China gar nicht gefallen, die nämlich ein sehr großer Abnehmer iranischen Öls sind. Und wenn da halt nicht mehr viel ankommt, dann müsste sich China woanders nach Öl umsehen. Insgesamt würde das natürlich den Ölpreis treiben. Dann muss man auch sehen, ob andere überhaupt bereit sind, dann China zu beliefern. Und was man natürlich auch sagen muss, die Amerikaner würden das wahrscheinlich auch nicht hinnehmen und wahrscheinlich versuchen, militärisch diese Blockade dann aufzulösen. Und wenn der Iran da den Kürzeren zieht, dann könnte das natürlich auf das Regime im Iran noch negativere Auswirkungen haben. Schon die jetzigen Attacken zielen ja durchaus, zumindest laut den Israelis, darauf ab, hier einen Regime-Change herzustellen. Und wenn man sich halt anschaut, wer da im Iran seit mittlerweile Jahrzehnten regiert, dann wäre das vielleicht auch nicht das Schlechteste. Auf der anderen Seite, wir haben in der Vergangenheit Regime-Changes im Irak und in Afghanistan gesehen. Am Ende hat das auch nicht zu viel geführt. Also ob das dann am Ende der Weisheit letzter Schluss ist, muss man sehen. Fakt ist, die ganze Region da unten ist schon lange ein Pulverfass. Wenn es aber jetzt heißt, sie sei unsicher geworden, dann sehe ich das tatsächlich anders. Denn unsicherer wäre sie geworden, wenn die Mullahs im Iran tatsächlich eine Atombombe bekommen hätten. Das ist jetzt unwahrscheinlicher geworden und damit ist die Situation da unten mit Sicherheit nicht viel besser geworden, aber definitiv auch nicht unsicherer. Und wenn man dann in den Medien das Ganze verfolgt, wenn dann über Völkerrecht und so weiter gestritten wird, da kann man lange drüber streiten, aber da hält sich inzwischen ja ohnehin kaum noch einer dran, wenn man sich anschaut, dass damals im Jugoslawienkrieg die NATO auch einfach eingegriffen hat, ohne irgendwelche Mandate, dass dann Putin hinterher die Ukraine überfallen hat. Und da muss man sagen, hier die weltbeste Völkerrechtlerin, die ja mal unsere Außenministerin war, die mag da theoretisch drüber diskutieren, aber faktisch sieht es halt in der Welt anders aus. Da herrscht leider das Recht des Stärkeren und dagegen kommt man auch nicht an. Und wenn ich dann auch sehe, die diplomatischen Initiativen, die jetzt von europäischer Seite auch in diesem Nahostkonflikt wieder ins Leben gerufen worden sind, die Amerikaner haben nicht einmal groß darüber informiert, außer halt das Vereinigte Königreich, dass sie da jetzt die Atomanlagen unter Beschuss nehmen. Und da zeigt man schon, welche Stellung Europa, auch Deutschland, mittlerweile in der Welt hat. Und das hat man sich auch selber zuzuschreiben, Stichwort feministische Außenpolitik. Aber weiter möchte ich da den politischen Teil nicht führen, denn das ist ja hier kein Politikblock. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ja, die Ampelregierung war schon eine Katastrophe. Die aktuelle, Herr Wadefuhl, ist auch als Tiger gesprungen und langsam endet er als Bettvorleger, ähnlich wie eine Annalena Baerbock. Und da sieht man kaum noch einen Unterschied. Und das wird ja teilweise aus der CDU sogar selbst kritisiert. Also kann man das an dieser Stelle wahrscheinlich auch mal sagen. Nichtsdestotrotz, wie gesagt, sowas kann Implikationen auf die Märkte haben. Kurzfristig hat man auch gesehen, nachdem der Iran da attackiert hat, haben die US-Indizes ihre Gewinne, die sie zwischenzeitlich schon mal hatten, abgegeben. Dann aber, nachdem sich herausgestellt hat, dass es alles doch nicht so schlimm ist, der Ölpreis richtig zusammengebrochen, 6% teilweise im Minus und die Märkte sind wieder nach oben geschossen. Und generell glaube ich halt auch, wie gesagt, dass die Situation am Ende nicht komplett eskalieren wird. Und insofern, der Ölpreis ist jetzt schon ein bisschen gestiegen. Mag sein, dass er sich jetzt auf dem erhöhten Niveau hält. Bei irgendwelchen Einzelereignissen kann es natürlich auch immer mal wieder nach oben schießen. Aber aus meiner Sicht dürften wir hier nicht mit strukturell höheren Ölpreisen in nächster Zeit zu tun haben. Zumal man ja sagen muss, vielleicht haben sich da auch im Vorfeld die USA und beispielsweise Saudi-Arabien schon abgesprochen. Denn zuletzt hat ja Saudi-Arabien die Ölfördermengen erhöht, was ja eigentlich in der OPEC nicht so gut angekommen ist, weil man doch gesagt hat, wir fördern ja eigentlich alle die Mengen, die erlaubt sind. Und der Ölpreis ist ja eigentlich recht stabil. Er ist jetzt nicht zuletzt stark gestiegen oder stark gesunken. Also warum dann diese Ausweitung der Fördermenge? Und vielleicht war das eigentlich schon vorbeugend. Ja, man wird abwarten müssen. Aber generell glaube ich, dass dieser Nahostkonflikt menschlich natürlich oftmals eine Tragödie ist, wenn Leute sterben, genau wie Russland und Ukraine auch. Dass er aber für die Märkte genauso wenig eine nachhaltige Rolle spielen wird, wie das Russland-Ukraine am Ende der Fall war, außerhalb, dass Russland-Ukraine dazu geführt hat, dass Europa jetzt wieder aufrüstet, was ich teilweise gut finde. Ich war ja seinerzeit Wehrpflichtiger und der Zustand der Bundeswehr war damals schon desolat und nachdem man da in den letzten 20, 25 Jahren ja noch mehr gespart hat, ist der heute mit Sicherheit nicht besser. Aber auf der anderen Seite ist das natürlich auch von einem Extrem ins andere. Erst hat man jahrelang, fast jahrzehntelang, muss man sagen, nichts in Rüstung investiert, mehr oder weniger. Und jetzt auf einmal will man 5%-Ziele erreichen. Da frage ich mich auch, in welcher Welt leben die? Und vor allen Dingen muss man dazu auch sagen, es ist natürlich gut, wenn investiert wird und wenn da neues Gerät und Ausrüstung und so weiter angeschafft wird. Nur das muss natürlich dann auch effizient geschehen. Es nützt also nichts, wenn ich ein Problem habe und ich schütte da einfach mal 100 oder 200 oder auch 500 Milliarden drauf, sondern ich müsste zunächst mal dann auch strukturelle Reformen vornehmen. Wenn ich zum Beispiel sehe, dass das Beschaffungsamt in Koblenz, da arbeiten, glaube ich, 12.000 oder mehr Mitarbeiter. Was machen die da alle? Prüfen die jede Gewehrkugel, die sie einkaufen, einzeln? Also das müsste man erstmal aufräumen, die Strukturen effizienter gestalten. Ich denke, in so einem Beschaffungsamt, da würden vielleicht auch 1.000 oder vielleicht auch 2.000 Leute genügen. Auf jeden Fall nicht 10.000, 12.000 und mehr. Und dann könnte man natürlich darüber diskutieren, dass man da auch mehr Geld drauf gibt. Und das muss man natürlich dann zunächst mal, um das, was man in den letzten Jahren aufholen muss, da muss man am Anfang natürlich tief in die Tasche greifen, aber das muss natürlich dann auch nicht dauerhaft passieren, denn irgendwann hat man natürlich die Ausrüstung modernisiert und das muss man natürlich dann nicht alle halbe Jahre oder alle zwei Jahre neu machen. Hat man ja früher auch nicht. Naja, sei es wie es sei, das ist halt deutsche und europäische Politik. Eigentlich kann man darüber, ja, wenn es nicht so ernst wäre, nur noch lachen. Kommen wir aber jetzt zum Marktgeschehen. Und da hatten wir natürlich übers Wochenende Einbrüche bei den Kryptos aus Angst vor einer Eskalation da im Nahen Osten. Die Logik dahinter ging so: eine Eskalation im Nahen Osten wird den Ölpreis anfeuern, das wird die Inflation antreiben und das wird bei den Notenbanken dazu führen, dass die Zinsen eben nicht oder nicht so stark, wie sie es wollten, senken können. Tendenziell auf den ersten Blick natürlich eine schlüssige Argumentationskette, hat aber einen Haken, denn die Inflation wird natürlich über steigende Ölpreise angefeuert, klar. Aber der Grund für den steigenden Ölpreis ist eben ein Krieg, eine Eskalation im Nahen Osten, sofern es denn dazu käme. Wie gesagt, ich bin da ohnehin nicht ganz so pessimistisch. Nur die Notenbank kann natürlich geldpolitisch einen Krieg im Nahen Osten nicht irgendwie beenden. Insofern, dass dann vielleicht weniger Zinssenkungen kommen oder sie langsamer kommen, Das erschließt sich mir noch so ein bisschen nach dem Motto, ja, wenn die Inflation eh schon hochgeht, dann senken wir nicht noch die Zinsen und gießen noch zusätzliches Öl ins Feuer. Aber jetzt beispielsweise Zinserhöhungen dann durchzuführen, um die Inflation auszubremsen, wäre natürlich völliger Quatsch, weil man eben mit Geldpolitik die Geopolitik da nicht beeinflussen kann. Und insofern bin ich da nicht so pessimistisch. Generell muss man auch sagen, die amerikanischen Staatsschulden sind exorbitant hoch. Die laufen langsam auf die 40 Billionen US-Dollar zu. Wir haben dann im Durchschnitt einen Zins auf diese Schulden von mehr als 4,5%. Ich glaube, ich habe heute irgendwo gelesen, 4,64 oder so. Und da kann man sich ja ausrechnen, wie viele Zinsen der amerikanische Staat alleine jedes Jahr bezahlen muss. Das geht schon in Richtung 1,5 Billionen oder umgerechnet 1.500 Milliarden. Und wenn das jedes Jahr allein an Zinsen draufkommt, ja, dann kann man sich ausrechnen, dass diese Staatsverschuldung nicht nachhaltig ist und dass dauerhaft mit so einem Zinssatz das Ganze auch nicht haltbar ist. Und deswegen wird es früher oder später weitere Zinssenkungen in den USA geben. Spätestens dann, wenn Präsident Trump einen neuen Notenbankchef einsetzen kann. Das heißt, wenn Jay Powell dann gehen muss. Und das ist spätestens im Mai nächsten Jahres der Fall, also in etwa 11 Monaten. Und dementsprechend ist absehbar, wann die Geldpolitik in den USA deutlich lockerer wird. Und das wäre natürlich dann ein Signal für spekulative Assets, für eben spekulativere Aktien, für aber auch insbesondere Kryptowährungen. Die dürften dann durch die Decke gehen. Und jetzt muss man natürlich noch eins dazu sagen, gerade auch bei Leuten, die jetzt nicht so lange schon an der Börse sind. Es ist absehbar, dass spätestens ab Mai nächsten Jahres die Geldpolitik in den USA lockerer wird. Aber das spielen die Märkte natürlich schon früher. Also die spielen das natürlich nicht erst ab Mai. Vielleicht wird auch schon der Nachfolger von Powell ja früher ernannt, sondern sie spielen das spätestens gegen Jahresende schon mit einem Blick in die Zukunft von etwa 6 Monaten an der Börse, sagt man ja immer. Und dementsprechend glaube ich, dass die nächsten Tage, Wochen über den Sommer, das wird noch eine saure Gurkenzeit. Das heißt nicht, dass es jetzt stark abwärts gehen muss. Das kann auch mal an einem Tag richtig hochschießen. Es wird auf jeden Fall wild hin und her swingen. Man sollte sich da jetzt nicht aus der Ruhe bringen lassen. Bei Kryptos natürlich, wie gesagt, noch mehr als bei Aktien. Gerade bei Aktien, die jetzt nicht ganz so spekulativ sind, die werden da auch eher ruhiger noch durchkommen, wie zum Beispiel eine Microsoft. Aber generell glaube ich, wie gesagt, dass wir jetzt über den Sommer keine Mega-Kurs-Rally erleben, aber eben auch keinen Crash oder eine kräftige Korrektur. Mag immer mal sein, dass der Markt auch mal über 2-3 Wochen 4-5% fällt, genauso wie er über 2-3 Wochen mal 6-7% steigen kann. Aber alles in allem ist das, wie gesagt, in Ordnung. Die Bewertung, die fundamentale Bewertung ist nicht günstig, aber eben auch nicht super überteuert. Es liegt alles im Rahmen und wie gesagt, wenn es dann die Aussicht auf eine lockere Geldpolitik gibt, dann wird es auch besser. Der DAX heute auf jeden Fall, wie gesagt, zum Handelsbeginn erstmal ein bisschen im Minus, hat sich dann teilweise sogar ins Plus gekämpft, fiel dann wieder ins Minus und im Tagestief fiel er dann aber nochmal zurück in Richtung der Marke von 23.000, das Tagestief 23.080,29, etc. Schluss war dann 23.269,01, ein Minus von 81,54 Punkten oder 0,35%. Nachbörslich sind wir aber bei 23.414, also wieder deutlich höher. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht gravierend gewesen, was wir da an den Märkten gesehen haben als Reaktion auf diese Situation im Nahen Osten. Die Gewinner und Verlierer auf der Verliererseite heute im DAX, die Aktien von Rheinmetall. Da gab es Analysten, die den Rüstungssektor abgestuft haben. Das gab es zuletzt schon häufiger. Generell muss man auch sagen, diese ganzen Rüstungsaktien sind mir, das hatte ich auch im Podcast schon erwähnt, viel zu heiß gelaufen. Ich hätte allerdings schon früher damit gerechnet, dass es mal zu einer Korrektur kommen kann. Beispielsweise eine Rheinmetall, als sie dann mal die runde Tausender-Marke durchbrochen hatte. Ja, sie ist dann auch ein bisschen da hängen geblieben. Es gab ja dann auch noch diesen starken Rücksetzer aufgrund der reziproken Zölle, die Trump da seinerzeit verhängt hat, wo Rheinmetall an einem Tag ja auch teilweise 25% gefallen ist und unter die Tausender-Marke wieder gefallen ist. Aber seitdem hat sich die Aktie natürlich jetzt auch in der Spitze etwa verdoppelt. So langsam stößt sie aber an ihre Grenzen und heute, wie gesagt, eine weitere Abstufung für den Rüstungssektor. Generell muss man auch sagen, der Kollege Clemens Schmal, ich hatte letztens schon mal darüber berichtet, hat mal den amerikanischen und den europäischen Rüstungssektor unter die Lupe genommen und hat festgestellt, dass mittlerweile der europäische doppelt so teuer ist wie der amerikanische. Und wenn man sich anschaut, dass zum amerikanischen Rüstungssektor solche Firmen wie RTX, die ehemalige Raytheon oder jetzt eben Northrop Grumman, die ja auch hier für diese Bomben, die da geworfen worden sind, gemeinsam mit Boeing, die ja auch ein Rüstungskonzern sind zum großen Teil, dass diese Aktien alle im Prinzip im Durchschnitt zumindest nur halb so hoch bewertet sind wie die europäischen, dann weiß man, dass hier etwas in der Relation nicht stimmt und hier die Euphorie in Deutschland, in Europa zu weit gegangen ist und dementsprechend kann ich mich den skeptischen Analysten da nur anschließen. Dann zwei größte Verlierer, Sartorius. Laborausrüste halte ich nach wie vor eigentlich für spannend. Die sind so ein bisschen durch Corona durcheinander gewürfelt worden. Problem hier war, die waren eigentlich solide Wachstumsunternehmen. Die hatten immer so Wachstumsraten im Umsatz von 3-5, vielleicht ging es auch mal Richtung 10% in einem sehr, sehr guten Jahr. Der Gewinn ist etwas überdurchschnittlich gewachsen, meistens so 10-12% vielleicht. Und dementsprechend waren die Aktien eigentlich Dauerbrenner, egal ob das eine Sartorius war, ob das eine Thermo Fisher Scientific, eine Kiagen und so weiter. Die waren eigentlich ganz gute Dauerbrenner. Dann kam Corona. Man hatte kurzfristig ein extremes Wachstum, weil die ganzen Labore für die Corona-Tests und so weiter natürlich Material brauchten und bestellt haben wie die Blöden. Teilweise konnten diese Laborausrüster dann gar nicht liefern. Und dementsprechend haben sie dann auch ihre Preise beispielsweise angehoben, damit die Margen gesteigert und so weiter. Sie hatten also ein extremes Wachstum durch Corona. Und dann plötzlich war Corona vorbei und die Lager der Labore waren voll. Die haben erstmal gar nichts mehr bestellt. Und die Geschäfte sind eingebrochen. Also so ein typischer Boom-and-Bust-Zyklus, den man hier erlebt hat, den man normalerweise in diesem Sektor aber nicht erlebt, sondern der eben durch die Pandemie erzeugt war. Und so langsam, glaube ich, sind diese Werte ausgebombt genug. Ich hatte das zuletzt immer wieder gesagt und ich bleibe dabei. Eine Sartorius, die ist zuletzt nochmal die Vorzugsaktie, die im DAX notiert ist, Richtung 200 Euro gefallen, konnte sich da abstoßen. Tendenziell würde ich allerdings zur Stammaktie greifen. Generell muss man ja sagen, die Stammaktie hat anders als die Vorzugsaktie auch ein Stimmrecht, was in dem Fall aber jetzt nicht entscheidend ist, weil da ohnehin eine Eigentümerfamilie dahinter steckt. Und man da als Kleinaktionär nicht so viel Einfluss mit seinem Stimmrecht hat. Aber die Stammaktie ist halt auch günstiger, weil sie eben nicht so bekannt auch ist. Und dementsprechend bekommt man dafür das gleiche Geld, im Prinzip das gleiche oder sogar etwas Besseres, weil man sogar ein Stimmrecht hat und kann dann eben mehr Aktien kaufen. Weil eine Sartorius Vorzüge, die im DAX halt sind und sehr rege gehandelt werden, kosten halt um die 210 Euro. Die Stammaktie kostet nur um die 170. Und da kann man sich ausrechnen, wenn etwas rund 20%, nicht ganz 20% günstiger ist, dass man dann eben etwa 20% mehr Aktien auch kaufen kann. Und wenn die dann im Gleichlauf nach oben gehen, und in der Vergangenheit kam es sogar schon vor, dass die Stammaktie auch mal über der Vorzugsaktie notiert hat, dann macht man damit dann eben auch mehr Gewinn. Ja, und der Tagesverlierer, die Aktie von Munich Re, Münchner Rück. Und auch hier, Analysten sind skeptisch, was den Versicherungssektor angeht. Und auch hier muss ich sagen, kann ich das zum Teil nachvollziehen. Allianz, Münchner Rück und wie sie alle heißen, sind in den letzten Jahren gelaufen wie geschnitten Brot. Generell muss man sagen, die Aktien sind trotzdem nicht überteuert, sind auch sehr schöne Dividendenbringer. Aber auf Dauer können sie sich halt nicht alle 2-3 Jahre verdoppeln im Kurs. Sonst sind sie ja irgendwann bewertet wie die großen Wachstumskonzerne in den USA, eine Meta Platforms und Co. Und das wäre natürlich auch nicht gerechtfertigt. Also insofern, dass es da kurzfristig auch mal zu Rückläufern kommt, jetzt aufgrund der Analystenabstufung, das ist jetzt nicht ungewöhnlich. Ich würde die Aktie aber auch nicht crashen sehen. Wenn eine Münchner Rück zum Beispiel nochmal unter 500 Euro zu haben ist, kann man das sicherlich machen. Heute allerdings ging es nur knapp 3% auf 548 Euro zurück. Ja, und die Tagesgewinner Infineon Technology, RWE und Deutsche Telekom. Infineon bin ich nach wie vor ein bisschen skeptisch. Zwar auf der einen Seite Chip-Unternehmen, auf der anderen Seite beliefert man mit seinen Chips aber in erster Linie die Autoindustrie, also insofern auch Autozulieferer. Und da geht es den deutschen Autobauern natürlich nicht so gut. Nichtsdestotrotz, Infineon ist natürlich generell ganz gut aufgestellt für die Zukunft, aber die Aktie so um 35, da sehe ich die eigentlich immer relativ ausgereizt an. Also mag sein, dass sie auch mal ein bisschen höher geht, wobei das in der Vergangenheit, in der jüngeren Vergangenheit zumindest selten der Fall war. Sie war mal kurz in Richtung 40 unterwegs, aber das hat sie dann am Ende auch nicht geschafft. Aber meistens so über 35, Richtung 40, da war der Deckel drauf. Und aktuell sehe ich noch nicht, dass das anders werden könnte. Aber muss man im Auge behalten. Was man auf jeden Fall sagen muss, Infineon ist für mich jetzt nicht unbedingt ein gnadenloser Kauf, ein schreiender Kauf. Aber mit Sicherheit auch keine Aktie, wo man sofort aus dem Depot schmeißen muss. Insbesondere, wenn man sie schon länger hat und vielleicht schöne Gewinne schon eingefahren hat, kann man sie sicherlich halten. Aber wie gesagt, aktuell auf dem Niveau noch kaufen oder nachkaufen würde ich sie nicht. Dann RWE, Versorger. Hatte auch in der Vergangenheit schon schwierige Zeiten hinter sich, aber jetzt so langsam kommt die Aktie wieder ins Rollen. Gerade jetzt in den letzten Monaten hat sie sich sehr schön berappelt, ausgehend von etwa 28 Euro, jetzt schon wieder nach oben gelaufen in Richtung 36. Bei 36, wo sie jetzt so langsam ankommt, ist allerdings ein charttechnischer Widerstand. Der muss rausgenommen werden. Wenn das klappt, kann es weitergehen Richtung 42, 42, 50. Und da muss man dann schauen, ob es auch weiter nach oben gehen kann in Richtung 50 oder ob da wie in der Vergangenheit der Deckel schon wieder drauf ist. Allerdings, RWE ist gut. Allerdings auch nicht vergessen sollte man die E.ON, die sich zuletzt ebenfalls ganz schön berappelt hat. Die beiden Unternehmen, ja, in der Vergangenheit ja schon Konkurrenten gewesen, haben sich dann aber so ein bisschen zusammengetan. RWE ist jetzt mittlerweile eher für die Stromerzeugung zuständig. E.ON betreibt die Netze. Das hat man dann damals in so einem Deal gemacht. Da hat man auch teilweise sich gegenseitig eine Beteiligung dann gegeben und E.ON zuletzt, wie gesagt, auch schön nach oben gelaufen, konsolidiert aktuell zwischen etwa 14 und 16 Euro aus. Wenn die Aktie über 16 steigen kann, wären hier sogar Kursziele in E.ON bis 20 Euro möglich und das wäre sicherlich auch nicht schlecht. Aber das ist, in der Vergangenheit war ich immer eher pro RWE, jetzt seit einiger Zeit war ich eher pro E.ON. Ich hatte da eigentlich in beiden Fällen die meiste Zeit recht oder habe da richtig gelegen. Aktuell würde ich mich da schwer tun, mich zu entscheiden. Ich denke, dass beide Potenzial nach oben haben. Ja, und dann haben wir noch die Deutsche Telekom, die habe ich ja vor kurzem in Bonn besucht. Generell muss man sagen, sehr schöner, netter Vortrag, den wir da bekommen haben. Sehr schöner Einblick, aber man muss auch sagen, es kam immer wieder durch. In erster Linie hängt man natürlich am Geschäft von T-Mobile US in den USA. Ja, das ist einfach mehr Kapitalismus. Da hat man höhere Einnahmen von den Kunden, da verdient man mehr Geld. Dementsprechend, ja, kann man sich schon die Frage stellen, braucht man die Deutsche Telekom-Aktie oder die T-Aktie, wie sie gerne genannt wird, im Depot oder greift man sofort zu T-Mobile US? T-Mobile US muss man allerdings auch sagen, da gibt es ja zuletzt auch so ein paar Querelen, da hieß es ja, der CEO, der möchte gehen, deswegen ist die Aktie zuletzt auch ein bisschen zurückgekommen. Man muss sagen, das schlägt natürlich auch auf die Deutsche Telekom immer ein bisschen durch, aber genauso wie die Kursrallye in T-Mobile US jetzt die Deutsche Telekom-Aktie nicht verfünffachen konnte, wird sie jetzt, wenn sie mal korrigiert, eben auch nicht für eine Halbierung sorgen. Insgesamt muss man sagen, die Deutsche Telekom gut aufgestellt, auch netter Dividendenbringer und alles in allem, wer die Aktie hat, kann sie sicherlich halten. Kaufen würde ich sie allerdings nur zu Kursen, ja, unter 30 Euro, das muss ich so ganz klar an dieser Stelle sagen, aber nicht, weil die Aktie oder das Unternehmen schlecht wäre, im Gegenteil, sondern weil die Aktie halt auch schon eine schöne Rallye hinter sich hat und ich da gerne einen etwas größeren Dip mal sehen würde, bevor ich da kaufen würde. Ja, dann der MDAX, heute mit einem Minus von 81,25 Punkten, 0,28%, 29.283,92. Auch hier muss man allerdings sagen, wenn man sich die Nachbörsenindikatoren anschaut, da sind diese Verluste schon wieder mehr als wettgemacht. Das war halt ja gerade in die Zeit des Handelsschlusses fielen da heute diese Aktionen des Iran und das hat dann natürlich die amerikanischen Indizes kurzfristig nach unten gezogen und den deutschen Markt natürlich dann ebenfalls. Gewinner, Verlierer im MDAX, auf der Verliererseite die Aktie von TUI, die leiden natürlich derzeit unter der Situation, wenn beispielsweise der Luftraum da im Nahen Osten teilweise gesperrt wird, da kommt man dann vielleicht nicht in Urlaubsziele oder muss Umwege fliegen, was dann höhere Kosten verursacht und so weiter und so fort. Also das ist nachvollziehbar und die anderen beiden Verlierer, Hensoldt und Renk, sind halt Rüstungswerte, da gab es heute, wie gesagt, diese negative Analystenstudie, die ich durchaus nachvollziehen kann. Gerade Renk ist mir viel, viel zu hoch bewertet. Hensoldt mittlerweile, muss man aber sagen, auch. Und selbst Rheinmetall, wobei Rheinmetall mein Favorit immer noch wäre, gefolgt eben von Hensoldt und Renk, würde ich eher außen vor lassen. Aber gut, das haben wir jetzt heute gesehen, diese Abstufung. Hat die Aktien belastet, muss man schauen, wie nachhaltig die Belastung dann ist. Ja, und die Gewinnerseite, Redcare Pharmacy, die ehemalige Shop-Apotheke, dann Nemetschek und Hochtief. Redcare Pharmacy war ich ja immer ein bisschen skeptisch. Ich habe gesagt, das Unternehmen an sich finde ich nicht schlecht. Problem ist halt nur, so eine Online-Apotheke, ja, die kann sich nicht so wirklich von Wettbewerbern unterscheiden, außer halt durch niedrigere Preise für nicht verschreibungspflichtige Medikamente. Und wenn man da aber zu tief mit dem Preis geht, dass man keine Margen mehr hat, dann ist das auch schlecht. Natürlich, man hat kurzfristig auch ein bisschen, ja, ist ein bisschen beflügelt worden, jetzt hier durch diese E-Rezepte, die es jetzt gibt. Das hat hier sicherlich ein bisschen geholfen, aber dennoch muss man sagen, auch da streiten sich natürlich mehrere Online-Apotheken drum. Man sieht das ja auch immer in der TV-Werbung zum Teil und insofern Redcare Pharmacy, hatte ich immer gesagt, ist jetzt kein schlechtes Unternehmen, ist keine Aktie, die ich jetzt komplett shorten würde oder wo ich jetzt komplett abstürzen würde, aber bei Kursen in Richtung 150 fand ich sie viel zu teuer. Nichtsdestotrotz ist sie in der Spitze sogar mal bis 170 gestiegen, mittlerweile aber hat sie sich von diesen Höchstkursen in der Spitze eben auch nahezu halbiert, zuletzt wieder ein bisschen berappelt und ja, kann durchaus Richtung 100, 110 jetzt sich wieder erholen. Übergeordnet denke ich aber, dass die Aktie eher schwach bleibt. Problem, wie gesagt, die fehlende Diversifizierung gegenüber der Konkurrenz, außer dass man sie über den Preis vielleicht machen kann. Und das ist natürlich so immer das Schlechteste, was man als Argument anführen kann. Denn das drückt dann eben auch in der Regel die Margen. Dann Nemetschek, eine Aktie, mit der ich mich auch so ein bisschen schwer tue. Grundsätzlich das Unternehmen top, die Aktie eigentlich ein Dauerbrenner und kann man eigentlich bei jedem Rücksetzer kaufen. Problem ist halt nur, die Aktie setzt halt auch regelmäßig stärker zurück. So auch zuletzt, in der Spitze war sie schon über 130, ist dann im Tief wieder auf 112, 113 etwa gefallen. Das sind dann eben mehr als 10% und jetzt versucht sich wieder zu berappeln und das liegt halt daran, Nemetschek ist ein absolutes Top-Unternehmen mit einem Quasi-Monopol im Bereich der Bau- und Architekturtechnik, keine Frage. Und deshalb, wie gesagt, langfristig auf jeden Fall ein Kaufkandidat, gerade bei Rücksetzern. Aber kurzfristig ist die Bewertung natürlich ja, oftmals fragwürdig, zumindest exorbitant hoch. So auch wieder zuletzt bei Kursen über 130, deswegen der Rücksetzer. Jetzt berappelt sie sich wieder, wie gesagt, wenn die Aktie Schwäche zeigt, wie zuletzt Richtung 112, 113, da ist sie aus meiner Sicht dann immer ein Kauf, wenn man denn längerfristig denkt. Ja, und hoch-tief, das ist natürlich so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen das Gegenstück zu Nemetschek, aber ein Baukonzern, Baudienstleister, muss man mittlerweile sagen. Und auch diese Aktie ist in der Spitze hochgelaufen in Richtung fast schon 190 Euro, zuletzt dann aber eher so ein bisschen im Korrekturmodus. Und das kann ich hier auch durchaus nachvollziehen. Kurzfristig war hier insbesondere nach diesen Schuldenpaketen, die in Deutschland da beschlossen wurden, wo man ja auch in die Infrastruktur investieren will, ein bisschen zu viel Euphorie. Und die wurde jetzt zuletzt dann abgebaut. Die Aktie ist seinerzeit schon mal im März, wie gesagt, bis auf über 185 gestiegen, dann kurzfristig aufgrund der Zölle erst einmal sehr stark gefallen, hat sich dann wieder sehr stark berappelt und zuletzt geht es dann eben tendenziell bergab. Aber man muss schon sagen, die Aktie ist so im Bereich, ja, 145, 150, so rund 10% unter dem aktuellen Kursniveau ganz gut unterstützt. Heißt aber auch, so etwa 10% kann sie noch fallen, dann muss man sich das näher anschauen, wenn sie das hält, so diesen Bereich 145, 150, dann wäre sie sicherlich ein interessanter Kandidat, um sich mal die ganze Sache long ins Depot zu legen. Dann der SDAX heute mit einem Mini-Minus von 0,79 Punkten, mehr oder weniger rote Null oder unverändert. Auch hier, wenn man sich die nachbörslichen Kurse anschaut, da ging es dann doch deutlicher nach oben. Allerdings, weil es im regulären Handel auch nicht ganz so tief nach unten ging, ist die Erholung auch nicht ganz so ausgeprägt. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, SFC Energy, LPKF Laser und Electronics und Heidelberger Druck. Da muss man sagen, SFC Energy ist im Prinzip die einzige Wasserstoffaktie fast, die ich kaufen würde. Und generell Wasserstoffaktien möchte ich eigentlich nicht unbedingt kaufen. Also insofern, man müsste schon mich dazu zwingen, nach dem Motto, ja, du musst eine Wasserstoffaktie im Depot haben, dann wäre es wahrscheinlich SFC Energy. Wenn das aber keiner zu mir sagt, dann würde ich den Sektor ganz links liegen lassen. Anders als Habeck, der zum Beispiel in Northvolt und andere da investiert hat und da viel Geld versenkt hat, das kann ich mir privat nicht leisten. Deswegen würde ich sowas nicht machen und dementsprechend, wie gesagt, prinzipiell im Wasserstoffsektor ein interessantes Unternehmen, vielleicht sogar mit das interessanteste, was es in dem Bereich gibt. Aber ja, man müsste mir schon, wie gesagt, die Pistole auf die Brust setzen, damit ich hier investieren würde. Bin jetzt gerade am Überlegen gewesen. Friedrich Vorwerk war die andere Aktie, die hatte ich auch mal im Wikifolio längere Zeit drin. Auch schöner Erfolg, mehr als 100%, glaube ich, dann Gewinne mitgenommen, hätte ich aber noch länger halten können. Das wäre vielleicht auch noch so eine Wasserstoffaktie oder zumindest in die Richtung auch gehend, die man sich anschauen kann. Ansonsten LPKF Laser kenne ich sehr lange, hat mein Papa, der im Januar 2024 verstorben ist, sogar Geschäfte mitgemacht. Ja, war ich auch schon mal vor Ort in Garbsen bei Hannover, seinerzeit noch das Headquarter, weiß nicht, ob das heute sogar noch da ist. Prinzipiell technologisch tolles Unternehmen und ja, sehr interessant, aber sie haben es geschäftlich eigentlich, das Unternehmen ist zu neuer Marktzeit an die Börse gegangen, nie auf die Reihe bekommen. Es kommt immer mal wieder zwischendurch Hoffnung auf, dann steigt die Aktie, aber generell langfristig ist sie eigentlich im ja, Sinkflug, würde man bei der Lufthansa sagen, und dementsprechend eine Aktie, die man auch nicht haben muss. Und Heidelberger Druck, ja, war früher auch mal eine große Nummer, einer der größten Druckmaschinenhersteller der Welt, mittlerweile nur noch ein Schatten seiner selbst, kein Wunder. Ja, wer braucht noch Druckmaschinen? Hier der Trierische Volksfreund, die Lokalzeitung hat sich mal eine angeschafft, die lief dann monatelang nicht rund, da mussten immer wieder Techniker kommen. Teilweise, es konnte sogar, glaube ich, samstags mal eine Ausgabe nicht erscheinen oder so, ist jetzt auch schon ein bisschen her. Mittlerweile hat man die Probleme wieder im Griff, aber das kommt halt nur noch selten vor, dass ein Verlag, eine Druckerei und so weiter dann neue Maschinen ordert. In der Regel geht heute alles online ins Internet, wird auch dann online in der Regel vermarktet, was natürlich auch besser ist als Zeitung auf Papier, alleine schon, wenn man denn umweltfreundlich sein will. Und von daher, wie gesagt, ja, Heidelberger Druck, ein Unternehmen im langfristigen Niedergang, eigentlich noch schlimmer wie LPKF, muss man sagen. Und dementsprechend eine Aktie, die ich auch nicht kaufen würde. Allerdings natürlich mittlerweile nach US-Maßstäben ist ja alles unter 5 Dollar. Sagen wir mal, hier in Deutschland wäre es alles unter 5 Euro. Ein Penny-Stock und dementsprechend wäre Heidelberger Druck ein Penny-Stock und damit lässt sich natürlich im Zweifel auch mal ganz gut traden. In der Vergangenheit beispielsweise, als sie die Wallboxen dann auf den Markt gebracht haben. Und es gab ja dann teilweise auch Überlegungen, dass man sich komplett neu erfindet, dass man aus dem Drucker-Business aussteigt, Druckmaschinen-Business aussteigt und vielleicht als Wallbox-AG neu an die Börse geht. Aber das hat sich dann alles so ein bisschen in Luft aufgelöst und zerschlagen. Und ja, dementsprechend die Kursentwicklung. Die Gewinnerseite ist Ceconomy, Foslo, Short Pharma. Ceconomy im Prinzip Media Saturn, zwischenzeitlich auch zuletzt mal angesprungen. Jetzt ist ja der Chef des Unternehmens neuer Digitalminister. Ob das viel hilft, sei mal dahingestellt. Ob das der Bundesrepublik hilft, sei dahingestellt. Ceconomy hilft es wahrscheinlich auch nicht unbedingt. Und ja, die Aktie, muss man sagen, ist jetzt auch kein Ruhmesblatt. Wenn man sich das anschaut, seit einiger Zeit zwar jetzt so ein bisschen im Aufstieg wieder begriffen, aber zuvor halt auch tief abgestürzt. Insbesondere Freenet konnte davon auch ein Lied singen, denn die haben teilweise mal bei einer Kapitalerhöhung mitgemacht. Da war der Kurs noch fast zweistellig. Man hat sie so ein bisschen zu ihrem Glück damals auch gezwungen, nach dem Motto, ja, wir sind ja der wichtigste Reseller von Kundenverträgen für euch. Wenn ihr euch also hier nicht beteiligt, dann überlegen wir, ob wir das in Zukunft noch machen und so weiter. Ja, damit konnte man seinerzeit Freenet dazu bringen, die Kapitalerhöhung mitzumachen. Aber eine Erfolgsgeschichte war das nicht, generell nicht für alle, die mitgemacht haben und dementsprechend auch nicht für Freenet. Aber hier muss man sagen, aus strategischen Überlegungen konnte man zumindest noch nachvollziehen, dass Freenet das mitgemacht hat. Ja, dann Foslo, Bahntechnikunternehmen, zuletzt natürlich sehr gesucht, Infrastrukturwerte Deutschland aufgrund der Schuldenpakete. Aus meiner Sicht hier aber sehr, sehr viel Euphorie drin, muss man ganz klar sagen. Die Aktie ist seinerzeit über die Marke von 50, 51 Euro ausgebrochen, hat damit Kaufsignale Richtung 60, vielleicht sogar 61, 62 Euro geliefert. Da hat sie sich nicht lange aufgehalten, hat sofort das nächste Leck nach oben gemacht, so in Richtung 72. In der Spitze waren wir dann sogar schon im Bereich 80, zuletzt so kleiner Rücksetzer, der jetzt aber auch schon wieder schnell aufgefangen wird. Nichtsdestotrotz, charttechnisch ist das, was wir zuletzt gesehen haben, geht schon Richtung Fahnenstange und das ist immer sehr kritisch. Und von daher, wer Foslo hat, kann die Aktie sicherlich halten, jetzt noch einsteigen. Ja, wo sie nahe der Mehrjahreshochs von zuletzt ist, würde ich nicht unbedingt machen. Ja, und dann Schott Pharma aus dem, ja, Chemiebereich, kann man wohl so ein bisschen dazu sagen. Eine Aktie, die jetzt auch kein Ruhmesblatt war, die zuletzt auch stärker gefallen ist, noch nicht so lange her, stand sie über 40 Euro, ist dann im Tief gefallen auf unter 20, also mehr als halbiert, zuletzt berappelt, etwa 40% gestiegen, jetzt ein bisschen zurückgesetzt. Muss man jetzt abwarten, ob die Aktie es schafft, wieder nachhaltig über 30 zu klettern. Wenn das der Fall wäre, hätten wir Kaufsignale Richtung 35, 36. Wenn sie doch scheitert, kann sie aber auch wieder zurückfallen Richtung 24, 25. Und die Chancen stehen derzeit, würde ich sagen, etwa 50-50. Und dann haben wir noch den TecDAX, um die deutschen Indizes abzuschließen, der heute mit einem Plus von 11,20 Punkten oder 0,3%, 3.762,37. Hier hat sich natürlich zuletzt wenig geändert. Nachbörslich muss man sagen, kann er aber auch noch etwas weiter steigen. Das sieht also auch ganz gut aus. Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite Formicon, Sartorius, Hensoldt. Hensoldt, Sartorius hatten wir schon, bleibt noch Formicon. Die sind zuletzt sehr wild unterwegs, waren ja teilweise ein Highflyer. Dann gab es Zweifel an der Story, Biosimilars, die sollten auch begrenzt werden, was man da an Einnahmen mit erzielen kann, also die Preise solcher Biosimilar-Medikamente, und das ist quasi ja ähnlich wie die Nachahmerprodukte im Pharmabereich, ist das Biosimilars im Biotech-Bereich. Und die Aktie zuletzt deutlich unter Druck geraten, konnte sich zwischenzeitlich ein bisschen berappeln, aber noch nicht nachhaltig sich, wie gesagt, dann befreien. Und nachdem sie teilweise bis auf 30 Euro gestiegen ist, ging es zuletzt wieder abwärts, heute auch 2,1% Richtung 25,80. Wenn sie jetzt so im Bereich 25, 25,50 wieder dreht, dann hätte sie kurzfristig wieder Potenzial, muss man schon so ganz klar sagen. Ganz schlecht ist das Unternehmen nicht, aber derzeit steht hier natürlich noch vieles in den Sternen, welche politischen Entscheidungen es da auch geben wird, und dementsprechend schwierig ist da der weitere Kursverlauf einzuschätzen. Die Gewinnerseite Deutsche Telekom, Siltronic, Nemetschek. Nemetschek, Deutsche Telekom hatten wir schon, bleibt noch Siltronic. Die Aktie berappelt sich jetzt. Es gab ja viele, die zwischenzeitlich bullisch waren. Ich war nach wie vor bearish, habe gesagt, sie fällt weiter. Sie ist dann weitergefallen, fast in Richtung 32 Euro. Zuletzt hat sie sich dann aber wieder ein bisschen berappelt. Und tatsächlich könnte ich mir vorstellen, dass diese Erholung, die jetzt so ein bisschen läuft, auch noch weitergeht. Ausgehend von etwa 32 ist sie jetzt schon bis etwa 37,50 geklettert. Teilweise war sie auch schon wieder über 40, ist dann zurückgesetzt. Und ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, dass die Erholung, die hier läuft, weitergeht so in Richtung, ja, irgendwo 46 bis 50 Euro, 48 plus minus 2, dann muss man weitersehen. Bin jetzt kurzfristig nicht mehr super bearish, aber ich bleibe dabei, ist ein Waferhersteller, das ist prinzipiell jetzt nichts Besonderes. Das Besondere ist, dass einer der wenigen oder der einzige in Deutschland ist und einer der wenigen in Europa. Allerdings, die Wafer sind jetzt nichts Besonderes und die asiatische Konkurrenz beispielsweise ist günstiger. Und damit hatte Siltronic in der Vergangenheit schon arg zu kämpfen und damit wird man auch in Zukunft immer wieder zu kämpfen haben, sodass ich hier jetzt keine langfristige, nachhaltige Erfolgsgeschichte erkennen kann. Ja, damit zum amerikanischen Markt. Der Dow Jones heute mit einem kräftigen Stoß aus der Pulle, gewinnt fast 375 Punkte, genau 374,96 oder 0,89% auf 42.581,78. Das sieht charttechnisch zunehmend gut aus. Der Boden, der scheint jetzt so im Bereich, ja, 41,8 gefunden zu sein. Und jetzt muss der Dow Jones halt noch über die Marke von 43.000 drüber. Das hört sich viel an. Das sind etwa 420 Punkte oder ein gutes Prozent von dem heutigen Schlusskurs aus. Und natürlich, er muss nachhaltig drüber. Das heißt, noch vielleicht 1.000 Punkte draufpacken. Das wären dann halt 3% etwa. vom heutigen Schlusskurs. Aber alles durchaus machbar. Und dann hätten wir eben Kaufsignale, die zunächst zurück zu den bisherigen Allzeithochs führen könnten, die so im Bereich ja 45.000, 46.000 gelegen haben. Und später könnte es dann auch weitergehen Richtung 50.000. Das sieht also im Dow Jones tendenziell sehr konstruktiv aus. Gewinner und Verlierer heute auf der Verliererseite, die Aktien von Amazon, Chevron und Amgen. Amazon zuletzt ganz gut gelaufen, heute noch ein paar Gewinnmitnahmen. Gutes halbes Prozent geht es nach unten. Charttechnisch muss man sagen, die Aktie zuletzt so ein bisschen heiß gelaufen, so im Bereich 220. Da war ein Widerstand, hat sie sich den Kopf gestoßen, ist jetzt zurückgesetzt. Der Rücksetzer kann durchaus auch noch zur 200er-Marke führen, also so 3-4% vielleicht noch tiefer, dann sollte das Ganze langsam auspendeln und die Aktie wieder Fahrt nach oben aufnehmen. Bisher ist das kein Beinbruch, was wir da sehen, sondern ein normaler kleiner Rücksetzer. Dann Chevron aus dem Ölsektor. Ja, der Ölpreis heute natürlich auf Berg- und Talfahrt, am Ende aber auf Talfahrt, und das hat dann natürlich auch die Ölwerte ausgebremst. Wenn ich mir das jetzt anschaue, WTI beispielsweise notiert 9% im Minus bei unter 69 Dollar, Brent bei ja knapp 71 Dollar, aber auch ein Minus von 8,4%, also geht auch schon fast Richtung 9%. Und dass dann eine Ölaktie wie Chevron natürlich nicht zu den Top-Performern gehören kann im Dow Jones, ist klar. Und der Tagesverlierer, die Aktie von Amgen, verliert heute 6%. Ein Biotech-Unternehmen, eines der ältesten Biotech-Unternehmen, muss man sagen. Und ja, hier gab es wohl schlechte Meldungen bezüglich eines Gewichtsreduktionsmedikaments, also das, was Mounjaro von Eli Lilly ist, oder wie heißt das, von Novo Nordisk, ihr wisst, was ich meine. So ein Medikament hatte wohl Amgen auch in der Entwicklung, und da gab es Phase 2 Studiendaten heute, die jetzt nicht so ganz brillant ausgefallen sind, sage ich mal, und dementsprechend wurde die Aktie jetzt heute so ein bisschen unter Beschuss genommen, fällt 6%, größter Verlierer im Dow Jones. Charttechnisch muss man sagen, ja, sie war in der Spitze schon mal bis auf 330 Dollar und mehr gestiegen, ist dann zurückgesetzt in Richtung 260 etwa, knapp oberhalb von 260 hat sie gedreht, dann wieder Richtung 300 gelaufen, und jetzt in den letzten Tagen kommt der Abverkauf, kann jetzt natürlich noch weitergehen zurück Richtung 260, das muss dann aber halten, sonst würde es charttechnisch zu einem Verkaufssignal kommen. Und dann müsste man sogar mit Kurszielen im Bereich von 200 bis 210 rechnen. Also ganz unproblematisch ist das nicht. Man muss jetzt sehen, wie es da weitergeht. Die Gewinnerseite heute hingegen im Dow Jones: 3M, IBM International Business Machines und Sherwin-Williams. 3M, Mischkonzern, ja, hatte ich mich schon öfter positiv zu geäußert. Die hatten ja zwischenzeitlich auch Probleme mit Klagen, hatten Ohrenschützer für die US Army verkauft, die aber sich als nicht wirklich, als wirkliche Schützer dargestellt haben. Dementsprechend, wie gesagt, Schadenersatzprozesse und so weiter. Das Unternehmen war schwer unter Beschuss, aber im Bereich unter 100 Dollar habe ich mich oftmals positiv dazu geäußert. Jetzt waren wir in der Spitze schon bei über 150, zuletzt zurückgesetzt. Jetzt heute ja wieder einen kräftigen Schluck aus der Pulle genommen, über 2% gestiegen, nähern uns wieder der 150er-Marke von unten. Charttechnisch Richtung 155, kein Problem, kann jederzeit klappen, auch in den nächsten 1, 2, 3, 4 Tagen. Über 155 muss sie aber steigen, um ein frisches Kaufsignal zu generieren, dann mit Kursziel im Bereich 185 Dollar. Dann haben wir IBM, sehr stark im Bereich Blockchain-Technologie, im Bereich künstliche Intelligenz, aber natürlich dann auch im Bereich Quantencomputer. Hier muss man sagen, IBM wurde ja lange von einer Frau, nämlich Virginia Rometty, geführt, und in dieser Zeit lief es nicht. Immerhin zum Abschied hat sie ja noch was Gutes vollbracht, nämlich für 34 Milliarden Dollar waren es, glaube ich, Red Hat übernommen. Eine Übernahme, die sich sicherlich langfristig weiter auszahlen wird und sich schon ein bisschen ausgezahlt hat. Aber Arvind Krishna aus Indien hat, oder indischstämmig, hat dann das Ruder von Virginia Rometty übernommen, und seitdem läuft es da rund. Der hat natürlich hier auch gut aufgeräumt und ja, hat den Konzern ganz klar auf solche Zukunftsbereiche ausgerichtet, fokussiert, und das zeigt jetzt hier Wirkung. Die Aktie zuletzt stark gestiegen, in der Spitze schon bei 290 Dollar, dann zuletzt ein bisschen zurückgesetzt. Aktuell sind wir wieder nah an den Hochs, und IBM ist es damit erneut gelungen, ich glaube zum vierten oder fünften Mal schon, sich komplett neu zu erfinden. Das hat so noch kein anderer Konzern, der mir bekannt ist, geschafft, und alleine das spricht schon für Big Blue. Nichtsdestotrotz muss man sagen, die Aktie ist jetzt kein Schnäppchen mehr. Ich hatte da eine Frage auf YouTube zu und habe gesagt, ja, ein Schnäppchen ist sie nicht. Gut aufgestellt sind sie. Bei Rücksetzern kann man sie kaufen. Wer sie hat, sollte sie halten. Aber jetzt noch auf den fahrenden Zug aufspringen, da würde ich mich auch schwer mittun bei dieser Aktie. Und dann Sherwin-Williams. Die sind ja noch nicht so lange im Dow Jones, ein Unternehmen, das sich so im Bereich Lacke, Farben und Lacke tummelt und hier sehr erfolgreich über viele Jahre war und weiterhin ist. Aber auch hier muss man sagen, seit die Aktie im Dow Jones ist, läuft es hier jetzt nicht mehr ganz so rund. Zuletzt teilweise kräftige Rücksetzer in Richtung der 330-Dollar-Marke, hat sich jetzt wieder ein bisschen berappelt, aber charttechnisch liegt hier so im Bereich, ja, von 370, 375 Dollar, sagen wir 370 plus minus 5, so ein bisschen der Deckel drauf. Selbst wenn der rausgenommen würde, würde es dann so im Bereich 390 bis 400 nochmal einen Deckel geben. Aber aktuell schafft sie es noch nicht mal, diesen ersten Deckel aufzuknacken. Und solange das der Fall ist, ja, tut sich die Aktie sicherlich weiterhin schwer, und nach oben durchzustarten. Nichtsdestotrotz kein schlechtes Unternehmen. Ja, dann eher so ein S&P 500, heute mit einem Plus von 57,33 Punkten oder 0,96%, 6025,17. Das sieht auch hier sehr, sehr gut aus. Entschuldigung, da war ein kleiner Nieser. Ich hoffe, man hat ihn nicht zu laut gehört. Vielleicht filtert die KI ihn auch raus. Sei es wie es sei, auf jeden Fall der S&P 6025,17. Wie gesagt, ein Plus von 57,33 Punkten oder knapp 1%. Nachbörsliche Kurse habe ich hier jetzt nicht groß. Also das ist dann nur leicht nach dem offiziellen Closing, da waren es noch ein Pünktchen höher. Nichtsdestotrotz, Gewinner, Verlierer, Halliburton, APA und Supermicro Computer. Halliburton und APA, das sind natürlich Ölwerte, die heute unter Druck stehen. Halliburton verliert knapp 7%, APA knapp 8%. Und Supermicro Computer, ja, hatte ich ja zuletzt auch in einem YouTube-Video positiv besprochen. Da war sie noch im Bereich da unten von 31, 32 Dollar. Ich hatte als Kurs die 45 genannt. Da ist sie ziemlich genau hingelaufen. Kurzfristig war sie mal ein bisschen drüber, aber in der Regel war sie so in diesem Bereich. Und da tut sie sich halt schwer. Aktuell ist sie jetzt wieder in einer Seitwärtsbewegung auf der Unterseite so im Bereich 39, 40 Dollar unterstützt. Auf der Oberseite so im Bereich 45, 46 Dollar der Deckel. Und jetzt muss man abwarten, in welche Richtung sich das Ganze auflöst. Dann wissen wir, ob es hier zu einem Kauf- oder eben Verkaufssignal kommt. Die Gewinnerseite: Arista Network, Northern Trust und Tesla. Arista Network hatte ich auch sehr oft in meinen YouTube-Videos besprochen, gab dann zuletzt immer wieder Fragen, als die Aktie so ein bisschen vor sich hingedümpelt ist, ob ich immer noch positiv bin. Heute jetzt ein Plus von 6,6%. Das sollte unterstreichen, dass ich weiter positiv war und das auch zu Recht. Dann Northern Trust, da kann ich tatsächlich wenig zu sagen. Mit dem Unternehmen habe ich mich wenig befasst. Man muss aber sagen, die Aktie zuletzt sehr, sehr gut unterwegs, charttechnisch mit einem Gap nach oben über die Marke von 115 Dollar jetzt ausgebrochen. Also das sieht nach einem sehr, sehr starken Kaufsignal aus, zumal sie auch auf einem, ja, nicht ganz Allzeithoch, aber nah an einem Allzeithoch notiert. Und dementsprechend hat die Aktie Luft zunächst bis zum alten Allzeithoch, 135 Dollar. Es sind noch, ja, so 12-13%. Und wenn es da drüber geht, ja, gibt sogar Kaufsignale, die sie Richtung 150 und später Richtung 160, 165 treiben können. Also charttechnisch sieht es zumindest gut aus. Und dann Tesla konnte mit Robotaxi starten. 4,20 Dollar kostet die Fahrt. Ist natürlich eine Anspielung von Elon Musk, 420. Das ist dieser Cannabis Day. Deswegen hat er seinerzeit ja auch die Übernahme von Twitter, was ja jetzt X heißt, zu einem solchen Kurs gemacht. Und auch in der Vergangenheit, glaube ich, auch schon mal für Tesla. 420 Dollar wollte er da bezahlen. Sei es wie es sei, er spielt da immer so ein bisschen mit solchen Zahlen, aber auf jeden Fall jetzt der Robotaxi-Start von Tesla und der wird natürlich an der Börse gefeiert, ein Plus von 8% heute und charttechnisch muss man sagen, ich hatte zuletzt betont, dass die Aktie nicht schlecht aussieht, dass sie natürlich sehr, sehr wild ist, sehr volatil ist und sehr schwer dementsprechend zu handeln, aber hatte immer wieder betont, solange sie nicht nachhaltig unter die Marke von 290 Dollar fällt und im Tief war sie mal so im Bereich 285, Intraday vielleicht mal einen ganz kurzen Tick tiefer, aber in der Regel ist sie dann nicht nachhaltig runtergefallen, dann kann es auch schnell wieder nach oben gehen. Das sehen wir jetzt, die Aktie hat im Prinzip noch einen Tick weiter Luft, aktuell steht sie knapp 350, so 365, 370, kann sie definitiv noch hinlaufen, da müsste sie dann charttechnisch aber auch drüber, um weitere Kaufsignale zu generieren und da muss man dann schauen, ob das am Ende hinhauen wird. Ja, und damit noch zum Nasdaq 100, bin heute sehr lange, kann ich nichts für. Ja, Gewinner, Verlierer auf der Verliererseite, Marvel Technology Group, Diamondback Energy und Amgen. Marvel Technology Group zuletzt sehr gut gelaufen, jetzt gibt es mal ein paar Gewinnmitnahmen, die Aktie verliert 3,7%, bleibt volatil. Charttechnisch muss man sagen, hat sich jetzt auch so ein bisschen in den Kopf gestoßen, es gibt hier so ein Gap zwischen etwa 76 und 83, 50 Dollar. Und in dieses Gap ist sie reingelaufen, hat sich da in den Kopf gestoßen, läuft jetzt ein bisschen zurück. Der Aufwärtstrend ist zwar noch intakt, aber es würde mich nicht wundern, wenn es hier nochmal Rücksetzer geben würde. Insbesondere wäre möglich nochmal Rücksetzer in den Bereich 60 oder, wenn es nicht ganz so tief geht, in den Bereich 64 Dollar. Aus meiner Sicht, deutsche Rücksetzer sind hier aber durchaus interessante Gelegenheiten. Dann Diamondback Energy aus dem, ja, Energieölsektor und Amgen habe ich eben schon besprochen. Dann bleibt noch die Gewinnerseite mit Shopify, DoorDash und Tesla. Tesla hatten wir schon. DoorDash, muss man sagen, läuft sehr, sehr gut. Ist ja quasi so ein bisschen so ein Lieferdienst. Vielleicht vergleichbar mit, wie heißen sie, Delivery Hero in Deutschland, nur halt besser. Und die Aktie zuletzt läuft wie geschnitten Brot. Gab ja in der Branche auch die ein oder andere Übernahme. Das sorgt hier vielleicht auch für Fantasie. Und nachdem sie zuletzt über die Marke von 215 Dollar dann ausgebrochen ist, hat sie charttechnisch jetzt auch ein frisches Kaufsignal generiert, was sie Richtung 255, 260 Dollar treiben sollte. Also wer die Aktie hat, sollte definitiv drinbleiben. Und Rücksetzer, insbesondere in Richtung nochmal 215, wären hier kaufenswert. Ja, und Tesla, wie gesagt, schon besprochen, bleibt also noch Shopify. Und die Aktie hat es zuletzt eigentlich geschafft, charttechnisch über die Marke von 110 Dollar auszubrechen. Dann gab es jetzt nochmal diesen Rücksetzer in den letzten Tagen. Jetzt versucht sie es erneut, die Bullen versuchen es erneut. Sie müssen nachhaltig über die 110 die Aktie treiben. Wenn das gelingt, kriegen wir Kaufsignale Richtung 135. Ich bin eigentlich sehr zuversichtlich, dass das gelingt. Aber das muss man derzeit, wie gesagt, im Auge behalten und schauen, ob es dann am Ende auch klappt. Ja, damit bin ich mit den Aktien durch und komme dann noch kurz, wie gesagt, zu den Kryptos. Der Bitcoin am Wochenende natürlich unter Druck aufgrund dieser Situation im Nahen Osten, aber nachdem heute die regulären Märkte das so ein bisschen abschütteln konnten, konnten es auch die Kryptos, allen voran der Bitcoin, er konnte sich wieder berappeln, hat noch nicht die ganzen Verluste wieder aufgeholt. Generell gilt auch nach wie vor, er muss über die 110, 112.000 drüber, um frische Kaufsignale Richtung 135.000 letztendlich zu generieren. Solange er das nicht schafft, ist er in einer Art Korrektur, Konsolidierung, man nenne es wie es will. Aber definitiv in einer bullischen, denn übergeordnet haben wir natürlich einen Aufwärtstrend und das wird natürlich auch nicht dadurch geändert, dass er jetzt mal ein paar Tage oder Wochen etwas seitwärts abwärts läuft. Ja, und Ethereum, der Ether, den trifft es natürlich, wenn es nach unten geht, dann auch meistens härter. Jetzt am Wochenende auch nochmal heftiger Einbruch, heute aber dann auch kräftige Erholung, aktuell fast 7, fast 8% plus, wieder im Bereich 2350. Nichtsdestotrotz, auch hier die Verluste konnten noch nicht ganz ausgebügelt werden. Der Ether sieht charttechnisch auch etwas schlechter aus als der Bitcoin. Generell die Altcoins machen nach wie vor nicht nachhaltig Freude. Es gibt immer mal wieder einen, der nach oben springt, aber das wird dann auch nicht in der Regel lange gehalten. Nichtsdestotrotz, es werden immer mehr Anleger, ja, wie soll man sagen, sauer, nervös, böse, weil es mit den Altcoins nicht läuft. Ich stelle das ja auch gerade im Tag fest und das ist eigentlich ein gutes Zeichen, denn seinerzeit 2021, als viele auch neu als Abonnenten in den Tag kamen und ich davor gewarnt habe, man solle jetzt dann nicht mehr jeden Mist kaufen, jede Kuh, die durchs Dorf getrieben wird, weil wir jetzt schon im Bullenmarkt weit fortgeschritten sind und wir bald andere Zeiten erleben werden, da wollte das keiner glauben. Da hieß es, ja, Metaverse ist doch der neue heiße Scheiß, wie man damals so gesagt hat. Zuckerberg hat ja nicht umsonst Facebook jetzt in Meta-Plattforms umbenannt und so weiter. Heute ist das Metaverse gilt mehr oder weniger als tot von den Projekten. Ja, mehr als die Hälfte wird gar nicht mehr so wirklich betrieben. Also insofern hat man da gesehen, auch hier Boom und Bust. Erst der Boom, dann der Bust. Und jetzt muss man mal schauen, ob da noch was übrig bleibt. Generell gilt das natürlich für die Altcoins. Da muss man sich natürlich auskennen, muss man die richtigen kaufen. Das ist natürlich auch nicht einfach. Teilweise muss man auch damit leben, dass es zwischenzeitlich mal 30%, 40%, 50% oder mehr nach unten geht. Wichtig ist immer, was am Ende hinten rauskommt, dass man im Zweifel auch, wenn man von einem Projekt und damit von einem Coin oder Token überzeugt ist, im Zweifel mehrfach nachkauft, dass man vielleicht anfänglich Verluste von 60%, 70%, 80% durch Nachkäufe vielleicht in Durchschnittsverlust von 30% verwandelt und dann kann es nach oben gehen. Wir haben das im Takt beispielsweise bei Avalanche so selbst erlebt. Wenn ich mir das hier nochmal anschaue, ich rufe mir das gerade mal auf. Da haben wir zunächst mal 100 Stück für damals knapp 45 Dollar gekauft und dann nochmal 150 für 26 nach. Dann haben wir 100 verkauft für etwa 38 Dollar und nochmal 150 für 23,50. Das heißt, alles in allem haben wir da ja mal Gewinn, mal Verlust so ein bisschen mitgemacht, war aber jetzt kein grandioser Deal. Dann haben wir nochmal gekauft bei 100 Dollar, 100 Stück, das war natürlich fatal, viel zu hoch, auch wenn es zwischenzeitlich sogar mal Richtung 150 dann ging. Haben dann aber erst längere Zeit nichts gemacht und haben dann aber 400 Stück nachgekauft bei 9 Dollar. Damit haben wir natürlich den durchschnittlichen Einkaufspreis sehr, sehr stark nach unten gesenkt und haben dann seinerzeit mal 125 wieder verkauft für 40 Dollar. Und alles in allem ja, liegt die Position jetzt aktuell sogar im Plus mit 73% durch dieses Positionsmanagement, durch dieses Hin und Her. Über hier wohlgemerkt einen längeren Zeitraum, das kann man teilweise auch auf kürzere Zeiträume machen, aber wenn da Positionen teilweise auch 60%, 70% mal im Minus liegen, dann muss man sie noch nicht definitiv abschreiben. Bei Aktien wäre das in der Regel so, auch da gibt es mal Wunder. Apple war auch mal fast pleite und ist dann zum größten Unternehmen der Welt geworden, aber bei Kryptos, ja, ist alles möglich. Leider in beide Richtungen und zuletzt lief es leider nicht, das muss man so ganz klar sagen. Aber mit der Aussicht auf eine lockere Geldpolitik denke ich, dass es hier auch bald wieder besser läuft. Und dann bin ich mal gespannt, ob alle die, die jetzt in Scharen den Markt verlassen und nichts mehr von Altcoins wissen wollen, weil das ja alles eh nur Lug und Betrug ist und die dann zum Bitcoin-Maxi werden und keine Ahnung, was alles da gibt, wenn die dann wieder zurückkommen und mich dann fragen, ja, jetzt hat er sich aber schon verzehnfacht, wie soll ich denn jetzt noch da reinkommen? Also das ist man dann eben selber schuld. Mehr kann ich dazu nicht sagen, mehr als immer wieder predigen kann ich es nicht. Märkte sind so, sie gehen immer den Weg des größten Schmerzes für die Masse. Wenn es einfach erscheint, kommen die Leute in Scharen, kaufen, dann kommt in Anführungszeichen der Crash und alle sitzen dann da und jammern über die Börsenmärkte, dass sie abgezockt wurden und so weiter. Irgendwann verlieren sie den Mut, gehen und dann geht's wieder hoch und dann irgendwann kommen sie, wenn die Kurse oben sind, wieder zurück und sagen, ja, jetzt habe ich aber den Wiederaufstieg verpasst und bla bla bla. Ja, das ist halt so, das muss man lernen. Es ist faktisch auch sogar besser, wenn man in den Markt einsteigt, wenn er dann nicht gerade boomt, wie das halt die Masse macht, weil dann die Bildzeitung halt auch drüber schreibt. Denn wenn man natürlich in seinen Boom einsteigt, dann hat man kurzfristig immer erstmal starke Gewinne und hält sich dann für den König der Welt. Kam ja gestern auch auf RTL Titanic, glaube ich. Und da fragen sich viele, warum sind an der Börse eigentlich nicht alle Millionäre oder Milliardäre? Das ist ja total einfach. Ich muss nur kaufen, ein bisschen warten und dann habe ich hier 20, 30, 40, 50 Prozent. Ja, ganz einfach, weil es eben auch andere Zeiten gibt. Und wenn man die dann erlebt und die vor allen Dingen durchsteht, dann hat man am Ende es geschafft und wird zum erfolgreichen Börsianer und dann kann man durchaus auch Millionär werden. Aber gut, das braucht eben seine Zeit, das geht in der Regel halt nicht über Nacht und deshalb möchte ich mit einem Fazit schließen, was André Costolani immer gesagt hat, denn er hat immer gesagt, die Leute fragen mich immer, wie kann ich schnell reich werden? Das kann ich Ihnen nicht sagen, ich kann Ihnen aber sagen, wie Sie schnell arm werden, nämlich indem Sie schnell reich werden wollen. Das soll es für heute gewesen sein. In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Abend oder eine gute Nacht oder wer ihn erst morgen hört, dann auch einen guten Morgen und eine weiterhin gute Woche. Und damit sage ich für heute in einem sehr langen Podcast Tschüss und Bye-bye, bis zum nächsten Mal. Es verabschiedet sich wie immer Ihr Euer Sascha Huber.